Ich möchte euch einladen, jetzt das Wort Gottes zu hören. Und weil es das Wertvollste ist, was ihr heute hören werdet, möchte ich euch bitten, aufzustehen während der Lesung, als Zeichen des Respekts. Und es geschah, in den Tagen von Achas, des Sohns von Jotham, des Sohns von Usia, des Königs von Juda, da zog Rezin, der König von Aram, mit Pekach, dem Sohn des Remalia, dem König von Israel, hinauf nach Jerusalem, um Krieg zu führen gegen die Stadt. Aber er konnte sie nicht bezwingen. Als man dem Haus Davids mitteilte, Aram lagert in Ephraim, da bebten sein Herz und das Herz seines Volks wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Da sprach der Herr zu Jesaja: Geht doch hinaus dem Achas entgegen, du und dein Sohn Shear-Jashub, zum Ende des Kanals des oberen Teichs, zur Straße des Walkerfelds. Sag ihm: Hüte dich, bleib ruhig, fürchte nicht, dein Herz soll nicht verzagt sein vor den zwei Stummeln, diesen rauchenden Holzscheiten, vor der Glut des Zorns von Rezin und Aram und des Sohns von Remalia. Weil Aram Böses geplant hat gegen euch und Ephraim und der Sohn des Remalia, und weil sie sagten: Lasst uns hinaufziehen nach Juda und ihm Grauen einjagen und es erstürmen und den Sohn des Tabeel dort zum König machen. So spricht der Herr: Es wird nicht geschehen, es wird nicht sein. Denn das Haupt von Aram ist Damaskus und das Haupt von Damaskus ist Rezin, und in 65 Jahren wird Ephraim verschwinden als Volk. Das Haupt von Ephraim ist Samaria und das Haupt von Samaria ist der Sohn von Remalia. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Der Herr sagte noch zu Achas: Erfrage für dich ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, in der tiefsten Tiefe oder in der Höhe. Da sagte Achas: Nein, ich werde kein Zeichen erfragen, um den Herrn nicht auf die Probe zu stellen. Da sprach Jesaja: Hört doch, Haus David, ist es zu wenig für euch, Menschen zu ermüden, sodass ihr auch meinen Gott ermüden wollt? Deshalb wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, das junge Mädchen ist schwanger und wird einen Sohn gebären, und sie wird ihn nennen Immanuel. Rahm und Honig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Denn bevor er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen, wird das Land, vor dessen zwei Königen dir graut, verlassen sein. Der Herr wird über dich und über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage bringen, wie sie nicht gekommen sind seit dem Tag des Abfalls Ephraims von Juda, durch den König von Assur. Ich springe jetzt zum Anfang von Kapitel 8. Der Herr sagte zu mir: Nimm eine große Tafel und schreibe auf sie mit einem Griffel: Für Maher Shalal Chashbaz. Ich nahm mir zuverlässige Zeugen, und zwar den Priester Uriah und Zacharia, den Sohn des Jerebecha. Und ich näherte mich der Prophetin, und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte der Herr zu mir: Nenne ihn Maher Shalal Chashbaz. Denn bevor der Bub Papa und Mama sagen kann, werden der Reichtum von Damaskus und die Beute von Samaria fortgetragen werden. Der Herr sagte noch zu mir: Weil dieses Volk die Wasser von Schiloach, die langsam fließen, verschmäht hat und Freude hatte an Rezin und dem Sohn des Remalia, deshalb siehe, der Herr lässt über dir aufsteigen die mächtigen Wassermengen des Flusses, den König von Assur und all seine Herrlichkeit. Er wird aufsteigen über sein ganzes Flussbett und über all seine Ufer treten, und er wird durch Juda fließen, dahin stürmen und es überfluten. Bis zum Hals wird er ihm reichen, und seine Ränder werden sich ausbreiten über die ganze Breite deines Landes. Immanuel. Erbost euch, ihr Völker, und seid erschüttert. Hört gut zu, ihr alle, die ihr fern seid des Landes. Gürtet euch und seid erschüttert. Ja, gürtet euch und seid erschüttert. Beratet euch, aber eure Pläne werden scheitern. Debattiert, aber es wird bei Worten bleiben, denn mit uns ist Gott. Denn so sprach der Herr, mein Gott, als seine Hand mich packte und er mich davon abhielt, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen: Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und das, was es fürchtet, sollt ihr nicht fürchten und nicht erschrecken. Den Herrn der Heerscharen, Ihn sollt ihr als heilig behandeln. Er soll Gegenstand eurer Furcht und eures Schreckens sein. Soweit das Wort Gottes. Die Angst geht um. Unsere Zeit ist eine Zeit großer Angst und neuer Formen von Angst. Und wir sehen jetzt auch insbesondere die Klimaangst, die vor allem junge Leute erfasst und eindrucksvolle Folgen nach sich zieht. Ich weiß nicht, wie es in eurer Gemeinde ist, aber in den Gemeinden, in denen es mich herumtreibt, da redet man eigentlich kaum über solche Dinge. Das überlässt man lieber den Liberalen. Das sollen die Freikirchen machen. Soziale Arbeit und solche aktuellen Probleme. Wir wollen lieber Bibelarbeit machen. Und das hat natürlich dann die interessante Folge, dass unsere Leute in der Regel viel besser gerüstet sind, um mit den Problemen des ersten Jahrhunderts umzugehen. Also die Frage, ob Christen beschnitten werden müssen zum Beispiel oder was mit Götzenopferfleisch zu tun ist, als für die Fragen, die im 21. Jahrhundert brennen sind. Das sind meistens andere. Aber ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, diese Fragen sind zu wichtig, um sie den Liberalen zu überlassen. Als ob die Schrift nichts dazu zu sagen hätte. Ich möchte heute mit euch über einen Text nachdenken, der sich im Buch Jesaja befindet. Vor langer Zeit habe ich mit euch die Kapitel 1 bis 6 durchgeackert in diesem Buch. Aber diese Kapitel sind eigentlich nur die Einleitung des Buchs Jesaja. Eigentlich geht Jesaja mit dem Kapitel 7 los. Und das wollen wir uns heute anschauen. Aber wie immer bei den Propheten, die Propheten sind ganz besonders zeitbezogene Schriften. Im Gegensatz zum Beispiel zur Weisheitsliteratur. Jeder Mensch auf Erden kann das Buch der Sprüche herausnehmen und wird es fast auf Anhieb verstehen. Aber die Propheten kann man wirklich nur verstehen, wenn man die Geschichte Israels kennt. Und deshalb nur ein paar Worte zur Einführung. Wir befinden uns im Jahr 735 vor Jesus Christus. Und zu dieser Zeit gibt es im Nahen Osten zwei Supermächte. Eine alte, die am absteigenden Ast ist, das ist Ägypten. Und eine junge, aufstrebende, das ist Assyrien. Und ihr seht schon auf meiner Landkarte, Palästina und die Staaten, die wir dort finden, sind mittendrin in diesem Kraftfeld zwischen diesen beiden rivalisierenden Supermächten. Und das ist die große Schwierigkeit für die Herrscher in Israel und Juda, dass sie hier irgendwie durchkommen müssen, hier irgendwie überleben müssen zwischen diesen gewaltigen Blöcken. Aber schauen wir uns das vielleicht noch aus der Nähe an. Wie ihr sicher wisst, ist das davidische Königreich nach Salomon auseinandergebrochen in zwei Teile. Da finden wir im Süden Juda mit der Hauptstadt Jerusalem und im Norden davon Israel mit der Hauptstadt Samaria. Und in dem Text, den ich euch vorher vorgelesen habe, kommt noch ein drittes Land vor, nämlich Aram, das noch etwas weiter im Norden ist mit der Hauptstadt Damaskus. Das ist also ungefähr, was wir heute Syrien nennen. Und der direkte Nachbar von Aram ist schon das Assyrische Reich. Also Aram hat wirklich die Assyrer im Nacken sitzen. Ja. Und das sorgt für Nervosität. Und was dann geschehen ist, und das ist der Ausgangspunkt unseres Textes, Israel und Aram haben sich verbündet, sie haben eine Koalition geschmiedet gegen die Assyrer. Und sie wollten, dass Juda da auch mitmacht. Aber Juda hat gesagt, nein. Der König Achas war sehr assyrophil. Er hatte große Bewunderung für die Assyrer. Und er hat gesagt, nein, da mache ich nicht mit. Woraufhin Aram und Israel gemeinsam Juda angegriffen haben, weil sie dort sozusagen das Herrscherhaus auswechseln wollten und sozusagen dann mit Juda gemeinsame Sache machen zu können. Und das ist der Ausgangspunkt unseres Textes. Ja, man hört jetzt in Juda, Israel und Aram kommen gegen uns. Und das ist reine Panik. Ja. Man kann es verstehen, rein aus den Größenverhältnissen. Juda ist ein kleines Land. Israel und Aram zusammen sind viel größer und haben vor allem viel mehr Bevölkerung und die größeren Armeen. Ja. Und ihr müsst euch auch vergegenwärtigen, dass Juda ringsum nur Feinde hat. Ja, die Philister, Edom, Moab, Ammon und jetzt auch Israel und Aram. Ja, die sind wirklich eingekesselt, ja, und haben einen Riesenbammel vor dem, was da jetzt kommt. Und dann spricht der Herr. Der Herr sagt zu Jesaja: Du gehst jetzt zu Achaz und gibst ihm folgende Botschaft. Du brauchst keine Angst zu haben. Keine Sorge. Es wird nicht geschehen, was diese Leute planen. Dafür bürge ich. Das ist eigentlich eine tolle Nachricht. Du brauchst keine Angst zu haben, aber im Nachsatz, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Also, was ich von euch verlange, ist, dass ihr mir vertraut. Ihr müsst mir vertrauen. Aber wenn ihr mir vertraut, wird alles gut gehen. Und dann kommt noch ein Nachtrag. Und zwar bietet der Herr jetzt dem Achaz ein Zeichen an. Er sagt: Ich verlange von euch Vertrauen, aber ich weiß, dass euch das schwerfällt, deshalb ich gebe dir ein Zeichen. Such dir was aus, irgendwas. Oben am Himmel, unten in der Tiefe, ganz egal. Was immer du dir aussuchst, ich gebe dir das Zeichen. Ich kenne viele Christen, die auf ein Zeichen vom Herrn warten und die sich freuen würden über ein Zeichen vom Herrn und sie bekommen keins. Und hier bekommt Achaz sozusagen eins auf dem Tablett serviert. Such dir was aus, was immer du willst. Und was sagt Achaz? Nein, danke. Nein, danke. Und er verbringt das auch noch religiös und sagt: Ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Super fromme Antwort. Das ist auch die Antwort, die Jesus dem Satan gibt, als er in der Wüste versucht. Das ist ein Zitat aus dem 5. Buch Moses. Achaz sagt: Nein, ich versuche den Herrn nicht. Ich brauche kein Zeichen. Jetzt könnte man meinen, dass Jesaja begeistert ist. So ein frommer König. Nicht einmal ein Zeichen will er. Aber die Reaktion fällt ganz anders aus. Jesaja sagt zu ihm, frei übersetzt: Geht's noch? Spinnst du? Warum reagiert Jesaja so unwirsch? Nun, unser Text sagt es uns nicht, aber wir erfahren es im zweiten Buch der Könige zum Beispiel. Ihr könnt das nachlesen im Kapitel 16, das auch mit dieser Begebenheit sich beschäftigt. Was nämlich hinter den Kulissen sich abspielt, ist, dass Achaz schon eine andere Entscheidung getroffen hat. Er will sich verbünden mit den Assyrern. Assur, das ist die militärische Supermacht. Das sind die Flugzeugträger, das sind die Interkontinentalraketen. Da ist wirklich Macht. Versteht ihr? Der Herr, was weiß man schon, was so ein Prophet dann bringt? Nein, ich setze auf die Karte Assyrien. Und wir wissen, dass Achaz sogar den Tempel geplündert hat und Gold nach Assyrien geschickt hat, um sich sozusagen in diesen Bund einzukaufen. Ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt, als Jesaja mit ihm spricht, das schon im Gange war oder nur sozusagen er diesen Plan gefasst hatte. Aber Jesaja lässt sich nicht täuschen. Er weiß, was da dahinter steckt. Und er reagiert entsprechend. Und dann diese ganzen Kapitel, die jetzt folgen im Buch Jesaja, sind Prophezeiungen, die sie irgendwie jetzt sozusagen daran anschließen. Ja? Eigentlich müsste man die Kapitel 7 bis 12 zusammen behandeln. Das sind, was man gemeinhin das Buch Emmanuel nennt. Wir werden sehen, warum. Ich kann das heute natürlich nicht machen. Außerdem bin ich kein Freund langer Predigten. Aber wir wollen uns diese beiden Kapitel näher ansehen. Diese Texte, wenn ihr sie euch durchlest, sind relativ wenig griffig. Ja? Sind eher schwierig und schwierig zu verstehen. Und ich habe nach einem Weg gesucht, das irgendwie sozusagen mundgerecht zu machen und bin dann auf einen Vers gestoßen, den Vers 18, wo Jesaja sagt, siehe ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind Zeichen und Wahrzeichen für Israel. Die Experten unter euch wissen, dass viele Ausleger hier die Kinder im Sinne der Prophetenschüler verstehen. Ja, die Propheten hatten Schüler um sich und das war fast ihre Familienbeziehung. Und es kann schon sein, dass das hier gemeint ist, aber was mir aufgefallen ist, als ich diese Texte durchgeackert habe, ist, wie viel dort von Kindern die Rede ist und von Söhnen insbesondere. Und deshalb neige ich dazu zu glauben, dass es hier wirklich um Kinder geht. Und ich möchte euch vorschlagen, diese Texte anhand dieser drei Kinder durchzusehen, denen wir hier in diesen Texten begegnen. Ja, drei Kinder, drei Zeichen, drei Fragezeichen. Da ist zuerst Maherschalal Chashbaz, dann ein Shear Yashu, lauter wilde Namen, und zuletzt ein gewisser Immanuel. Fangen wir mit dem längsten Namen an. Maher Shalal Chashbaz. Maher, schnell, Shalal, Beute, Plünderung, Chash, eilend, Baz ist auch wieder Raub, Plünderung. Was meint dieser Name? Vermutlich ist es ein Aufruf an die Plünderer. Schnell, schnell, jetzt ist es zum Plündern. Ja? Wenn ihr jetzt nicht zugreift, dann ist es vorbei und ihr bekommt nichts mehr. Wir finden diesen Namen zum ersten Mal im Kapitel 8. Und dort befiehlt der Herr dem Jesaja zuerst diesen Namen auf eine Tafel zu schreiben. Und später wird die Frau des Jesaja schwanger und bekommt einen Sohn. Und dann sagt der Herr zu Jesaja, und der soll diesen Namen bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass Frau Jesaja nicht begeistert war über diese Namenswahl. Aber das sei dahingestellt, es war ein Befehl vom Herrn und das muss gemacht werden. Und wir bekommen auch die Erklärung sozusagen mitgeliefert. Denn bevor dieser Bub Papa und Mama sagen kann, also übers Jahr oder vielleicht zwei Jahre höchstens, werden der Reichtum von Damaskus und die Beute von Samaria davongetragen werden. Also diese Plünderung, von der hier die Rede ist, das ist die Plünderung von Israel und Aram. Durch wen? Naja, durch die Assyrer. Denn, wie ich schon gesagt habe, der König Achaz hat die Assyrer geholt und die sind dann auch wirklich aufgebrochen, um Aram und Israel zu bekämpfen. Und erfolgreich, denn diese beiden Länder werden, geplündert werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist eigentlich eine positive Sache. Ja, das ist zwar ein wilder Name, aber eigentlich, er steht ja für die Plünderung der Feinde. Ja. Aber es ist komplizierter als das. Wir sehen das da auch in der Folge. Ein ganz interessanter Text, wo viel von Wasser die Rede ist. Ja. Und zwar vergleicht Jesaja hier zwei Ströme. Zum einen die Wasser von Schiloach. Das sind Wasser in Israel, die ruhig dahin plätschern. Ja, und die werden verglichen mit den großen Strömen, die im Zweistromland fließen. Ja, und Assur verkörpern gewissermaßen. Und daher, was er hier den Leuten sagt, ist Folgendes. Ihr wolltet nicht auf mich vertrauen, auf meine stillen, leisen Wege. Ihr wolltet die Militärmacht Assyrien einschalten. Sei es drum. Ihr bekommt sie. Aber dieser Fluss wird euch komplett überfluten. Ja. Ihr glaubt, dass eure Feinde bestraft werden, aber eure Strafe ist da auch dabei. Und deshalb sage ich, Maher Shalal Chashbaz, er steht in meinen Augen für die Allherrschaft des Herrn. Ja. Der Herr lässt das Projekt von Israel und Aram scheitern. Das hat er ja auch versprochen. Er steht zu seinem Wort. Wie macht er das? über das Mittel, das Achas in seinem Unglauben ersonnen hatte, nämlich über die Assyrer. Und diese scheinbare Rettung wird selber zur Strafe für Israel. Ihr seht also, der Herr spielt über die Bande. Ja, der macht das oft. Und auch Assur, das erfahren wir dann im Kapitel 10, wird seinerseits wieder bestraft werden. Wir sehen hier den Herrn als Allherrscher, der alle Dinge in der Hand hat, der alle Umstände in der Hand hat, der alle Herrscher in der Hand hat und der seine Pläne verwirklicht, oft auch auf krummen Wegen, wie hier dem Mittel, das Achas ersonnen hatte. Für mich steht Mahershala al-Chashbaz also für die Allherrschaft des Herrn. Gehen wir zum zweiten Burschen, dem Shear Yashuv. Shear Yashuv, Shear, der Rest, Yashuv, er wird zurückkehren oder vielleicht auch umkehren. Es kann auch gemeint sein, die Umkehr zum Herrn. Wir finden diesen Burschen genannt im Kapitel 7, ganz zu Anfang. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist vorhin, aber als der Herr Jesaja schickt, sagt er interessanterweise nicht, geh hin zu ihm, sondern geht hin zu ihm, du und dein Sohn Shear Yashuv. Warum muss der Bub da mitgehen? Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich war er sehr jung. Bursche, junger Bursche. Wahrscheinlich hat er den Mund nicht aufgemacht gegenüber dem König. Aber er war sozusagen ein stiller Zeuge. Und im Raum stand gewissermaßen, ein Rest wird zurückkehren. Dieser Bub wird nachher nicht mehr genannt, aber es gibt einen Text im Kapitel 10, den ich euch nicht vorgelesen habe. Im Kapitel 10 ist zuerst die Rede von der Bestrafung Assurs durch den Herrn. Also auch die Assyrer werden nicht schadlos davonkommen. Und danach sagt der Herr etwas über Israel und er sagt, es wird sein an diesem Tag, wenn der Herr dann sozusagen eingreift, dass sich der Rest Israels, die entronnenen Jakob, sich nicht mehr verlässt auf den, der ihn schlägt, das heißt auf Assur, sondern er wird sich treu verlassen auf den Herrn. Ein Rest wird umkehren, ein Rest Jakobs. Und jetzt kommt eine wichtige Stelle, die auch im Römerbrief zitiert ist. Und wäre auch dein Volk Israel zahlreich wie der Sand des Meeres, nur ein Rest wird umkehren davon. Die Vernichtung ist beschlossen, eine Flut von Gerechtigkeit. Denn für den Herrn, der Herrscher, ist Zerstörung eine beschlossene Sache. Er führt sie aus im ganzen Land. Hier ist eigentlich nicht von Shear Yashuv die Rede, aber für den hebräischen Leser dieses Texts springt ihm der Name zweimal entgegen. Ja? Ein Rest wird umkehren, Shear Yashuv. Ein Rest wird umkehren, Shear Yashuv. Ja? Also was dieser Bursche zum Ausdruck bringt, das ist dieser Rest, der umkehren wird. Ja? Aber hier sehen wir ganz klar aus diesem Text, das ist ein Gerichtswort. Ja? Das klingt so positiv, ein Rest wird umkehren, aber de facto ist es nur ein kleiner Rest wird übrig bleiben. Shear Yashuv, glaube ich, steht für das Gericht. Und dann haben wir noch den dritten im Bunde, der euch vermutlich bekannter ist. Immanuel, mit uns Gott. Für uns klingt Immanuel wie ein Vorname. Ja, Immanuel. Das war er aber nicht zu dieser Zeit. Wir finden in der ganzen Schrift keinen Immanuel, niemand, der so heißt. Wir haben Samuel und Uriel und Azariel, aber es gibt keinen Immanuel. Es ist kein eigentlicher Name, es ist eher ein Titel oder ja eine Bezeichnung. Und wir finden diesen Namen zuerst in dieser berühmten Prophezeiung im Kapitel 7, wo, nachdem Achas eben ein Zeichen abgewiesen hat, er wollte keines, gibt der Herr nicht dem Achas, aber dem Haus David, also der Dynastie, ein Zeichen. Und dieses Zeichen ist, dass ein junges Mädchen, eine Jungfrau, schwanger wird und einen Sohn gebären wird. Und der soll diesen Namen bekommen. Und wir erfahren auch von ihm, dass er Rahm, oder manche übersetzen Butter und Honig, essen wird, bis er sozusagen das Alter der Vernunft erreicht hat. Ja? Und bevor das geschieht, wird das Land verlassen sein. Also was wir hier über ihn, über diese geheimnisvolle Figur lernen, ist, dass seine Geburt irgendwie außerordentlich ist, ein Zeichen, und das mit dem Rahm und Honig, das ist unsicher, wie es zu deuten ist, aber wenn ihr das Kapitel durchlest, werdet ihr sehen, es ist dann noch einmal davon die Rede, im Zusammenhang mit der völligen Zerstörung und Verwahrlosung des Landes. Da gibt es dann nur mehr sozusagen Milchprodukte und wilden Honig. Getreideanbau gibt es nicht mehr. Und möglicherweise steht dieses Bild dafür, dass seine Kindheit schwierig sein wird. Ja, er wächst unter schwierigen Bedingungen auf. Könnte zumindest gemeint sein. Und dann finden wir ihn noch zweimal. Einmal im Kapitel 8. Ja, diesen Text, den ich euch vorhin schon versucht habe, näher zu bringen, mit diesen Wasservergleichen, das Wasser von Shiloah gegen den Fluss Assur. Aber am Ende, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, am Ende ist eine ganz interessante Bemerkung. Es wird sozusagen beschrieben, wie dieses Land überschwommen wird von Assur, und dann steht dort die ganze Breite deines Landes, Immanuel. Also dieser Immanuel, dem gehört das Land. Das ist eine königliche Figur. So spricht man nicht von jedem Bürger des Landes. Das kann nur ein König oder ein Machthaber sein. Und dann kurz darauf, noch einmal, hier wendet sich jetzt Jesaja an die Völker und sagt, seid erschüttert. Ihr könnt alles Mögliche planen gegen das Volk Gottes. Es wird scheitern. Ihr könnt Pläne schmieden, debattieren, aber da wird nichts herauskommen. Denn mit uns ist Gott. Ja? Und fast alle Übersetzer übersetzen das so, aber hier habt ihr auch im Original wieder, denn Immanuel. Ja? Also man könnte vielleicht auch übersetzen, wegen Immanuel. Ja? Also hier sehen wir, dass dieser Immanuel ein Bollwerk ist gegen die Völker. Ja? Gegen ihn ist kein Ankommen. Ja? Er rettet sein Volk. Also wenn wir das zusammenfassen, eine eigenartige Geburt, ein Zeichen, eine Kindheit, die vermutlich bescheiden ist. Seine Gegenwart ist irgendwie mit der Gegenwart Gottes verbunden. Das drückt ja auch sein Name aus. Ja, wenn Immanuel da ist, dann ist Gott auch gegenwärtig. Er ist ein König und wer mit ihm ist, hat nichts zu fürchten. Ich glaube, man kann sagen, ohne zu übertreiben, Immanuel steht für die Rettung. Ihr wisst natürlich, ihr kennt das Matthäus-Evangelium und dort wird uns erklärt, dass Immanuel niemand anderer ist als der Herr Jesus Christus. Aber natürlich hat Jesaja noch nicht diese komplette Vision. Aber was er uns über diesen Immanuel sagt, ist genug, dass wir verstehen können, dass diese Figur, diese geheimnisvolle Figur, ein Retter sein muss. Also, drei Kinder, drei Burschen, drei Zeichen, drei Fragezeichen. Maher Shalal Chashbaz, Shear Yashu, Immanuel. Und wenn ich das richtig gedeutet habe, dann stehen diese drei Zeichen für den Herrn als Allherrschenden, als Herrscher, für den Herrn als Richter und für den Herrn als Retter. Das ist es, was das Volk wissen muss. Der Herr, er ist allmächtig und allherrschend. Er hat alles in der Hand. Der Herr bringt Gericht, aber ein Rest wird davonkommen. Und dank Immanuel ist der Herr auch ein Retter. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch heute anerkennen müssen. Der Herr ist der Herrscher. Der Herr ist ein Richter. Der Herr ist ein Retter. Und das kann auch in unsere Ängste hineinsprechen. Der Herr ist der Herrscher. der Allherrschende. Er hat die Dinge in der Hand. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Vielleicht wird sie wirklich fürchterlich sein. Das kann schon sein. Aber eines weiß ich. Die Klimakrise wird die Welt nicht zerstören. Sie wird vielleicht riesige Schäden anrichten. Aber das letzte Wort hat sie nicht. Das liegt beim Herrn. Die Raketen des Herrn Putin werden diese Welt nicht einäschern. Vielleicht zündet er eine. Aber entscheidend wird es nicht sein. Denn der Herr hat gesagt, was der dieser Welt ein Ende bereitet, das sind nicht die Raketen des Herrn Putin und das ist nicht die Klimakrise, das ist die Wiederkunft seines Sohns. Ja? Und wenn der kommt, werden auch Menschen auf dieser Erde sein. Der Herr ist der Allherrschende. Er hat alles in der Hand. Und das gibt uns eine andere Perspektive. Der Herr ist ein Richter. Ja? Man muss immer sehr vorsichtig sein, wenn man sozusagen Dinge als Gericht Gottes verkündet. Viele haben sich damit schon die Finger verbrannt. Ist das, was uns geschieht, ist diese Klimakrise ein Gericht des Herrn? Wie gesagt, Vorsicht ist da geboten bei solchen Aussagen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwo wir hier sozusagen ernten, was wir kollektiv als Menschheit gesät haben. Wir haben diese Welt wirklich mit dieser Welt Schindluder getrieben. Wir haben sie zerstört. Wir haben die Natur schwerstens kaputt gemacht. Und dass uns das irgendwann auf den Kopf fällt, da kann man vielleicht schon ein Gericht des Herrn sehen. Aber, das ist auch ganz wichtig, der Herr ist der Retter. Er ist Immanuel. Und in Immanuel besteht Hoffnung. Und mit Immanuel wird immer ein Rest übrig bleiben. Ein ganz, ganz interessanter Ausschnitt unseres Texts befindet sich am Ende dessen, was ich euch vorgelesen habe. Denn hier finden wir Jesajas Mittel gegen die Angst. Und er sagt, denn so sprach der Herr mein Gott, dass seine Hand mich packte und er mich davon abhielt, auf den Weg dieses Volks zu gehen. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt, und das, was es fürchtet, sollt ihr nicht fürchten und nicht erschrecken. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, aber ich finde das faszinierend. Wir sehen hier zwei Dinge, die wir auch in unserer Zeit wieder massiv sehen. Nämlich diese Angst und verbunden mit dieser Angst Verschwörungstheorien. Ja. Und der Herr sagt dem Jesaja, lass diesen Dreck. Ja. Verliert euch nicht in Verschwörungstheorien, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das braucht ihr nicht Verschwörung nennen. Ja. Und was dieses Volk fürchtet, braucht ihr nicht fürchten. Aber, jetzt kommt's. Den Herrn der Herrscher, ihn sollt ihr als heilig behandeln. Er soll Gegenstand eurer Furcht und eures Schreckens sein. Das Gegenmittel des Jesaja gegen diese Angst, die uns ergreifen kann, das Gegenmittel ist die Gottesfurcht. Wir müssen wieder verstehen lernen, wie die Zeitgenossen des Jesaja, wer der Herr ist. Und wer ist er? Er ist der Allherrschende. Er hat alles in der Hand. Es entgeht ihm nichts. Nichts ist außerhalb seiner Kontrolle. Kein Machthaber dieser Welt, keine politische Konfiguration, keine Naturkatastrophe. Er hat alles in der Hand. Er ist der Richter, und das sollte uns ernst stimmen. Er wird uns richten. Aber er ist auch der, in dem Rettung vorhanden ist. Deshalb brauchen wir nicht verzweifeln. Ja. Ich glaube, hier hat Jesaja seinen Zeitgenossen eine Antwort gegeben, die auch wir in dieser Form durchaus und unmittelbar annehmen dürfen. Wenn wir in Angst versinken, dann ist es wahrscheinlich deshalb, weil wir eine falsche Vorstellung vom Herrn haben. Und dann ist es Zeit, umzukehren. Ich möchte schließen mit einem Wort des Propheten David, den ihr alle kennt und das ihr alle kennt. Es findet sich in einem seiner Psalmen und es fasst gut zusammen, warum wir Hoffnung haben dürfen. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist mit uns, Immanuel. Amen.